wenn man eine Person nur in einer bestimmten Rolle kennt. Also zum Beispiel den Arbeitskollegen, den man immer nur auf der Arbeit kennt, mit Arbeitsklamotten. Und dann plötzlich sieht man diese Person in einer sehr ungewohnten Rolle oder Umgebung. Ich hatte da beim letzten Weihnachtsgottesdienst von mittendrin eine für mich interessante Situation. Der Gottesdienst fand als Wanderung durch die Innenstadt statt. Und plötzlich stand da mein Prof vor mir, den ich halt eigentlich nur aus der Uni kenne, hinterm Rednerpult stehend. Und er kennt mich vermutlich auch nur als Student. Und plötzlich lerne ich einen anderen Aspekt von ihm kennen, nämlich ihn als, naja, als Gottesdienstbesucher, was ich nicht wusste, dass er auch zum Gottesdienst geht. Lerne gewissermaßen was Privates über ihn kennen. Und er lernt mich plötzlich als Pastor kennen, was er höchstwahrscheinlich auch nicht gewusst hat, sondern er kannte mich halt nur als Studenten. Was in dem Falle ja irgendwie eher eine Kleinigkeit ist, findet in dem Text hier, den wir gerade gehört haben, in gefühlt größtmöglicher Form statt. Zentral in dem gerade vorgelesenen Abschnitt ist die Frage danach, wer Jesus ist und wie er wahrgenommen wird. Beziehungsweise wie er wahrgenommen werden will. Man lernt als Leser eine neue Seite von ihm kennen. Heute geht es mir dabei vor allem um zwei Aspekte und um eine Gleichung, die so in der Form nur bei Jesus Sinn ergibt. Nämlich 100 plus 100 gleich 100. Wozu ich gleich kommen werde, was das heißt. Wir befinden uns bei mittendrin aktuell mitten in der Predigtserie Herzensbeziehung. Johannes berichtet über Jesus. Wenn ihr einen Sonntag verpasst habt oder heute vielleicht das allererste Mal überhaupt da seid, könnt ihr die vorangegangenen Predigten gerne auf unserer Homepage nachhören oder auch bei YouTube die Gottesdienste nachschauen. Ein Kernthema der bisherigen Texte war die Erfüllung einer sehr großen Ankündigung. Und diese Ankündigung sah wie folgt aus: Der Messias ist da. Der Retter ist auf die Welt gekommen. Jesus ist dieser von Gott Gesandte. Er ist Gottes Sohn. Und das sah in den Texten dann meist so aus, dass Leute etwas über Jesus gesagt haben. Zum Beispiel Johannes, der die Texte geschrieben hat. Oder auch Johannes der Täufer, eine andere bekannte Persönlichkeit zu der Zeit. Doch jetzt langsam ändert sich was. Jesus selbst tritt in Aktion. In den letzten beiden Wochen ging es darum, wie er so die ersten Schüler um sich geschart hat, seine Jünger. Und diese Woche und auch nächste Woche geht es mehr um sein konkretes Auftreten. Und dadurch drängt sich immer mehr eine Frage in den Mittelpunkt: Wie genau sieht es denn aus, wenn er der Messias ist, der Retter? Wie ist dieser Jesus so? Und das Spannende dabei ist, die Diskrepanz, also die Unterschiedlichkeit wahrzunehmen, wie Jesus auftritt und sich verhält und wie er gleichzeitig wahrgenommen wird, für wen die Leute ihn halten. Und auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so wirkt, ist es in dem Text von heute ein ganz entscheidender Punkt. Also los. Hier steht, dass Jesu Mama in Kana, das ist ein Ort im Norden Israels, auf eine Hochzeit eingeladen war. Außerdem war auch Jesus dort mit seinen Freunden, was ja auf jeden Fall schon mal Konfliktpotenzial bieten könnte oder zumindest zu irgendeiner komischen Situation führen könnte. Wie das halt vermutlich so ist, wenn man sowohl mit seiner Mama als auch mit seinen Freunden auf einer Feier ist, wo es dann auch noch um Alkohol geht. So wie hier. Jesus war dabei höchstwahrscheinlich einfach einer von vielen Gästen auf einer Hochzeitsfeier, die so normalerweise ungefähr eine Woche dauerte. Ich denke nicht, dass er dabei sonderlich im Mittelpunkt stand, weil man muss hier beachten, dass Jesus noch nicht die mega bekannte Persönlichkeit war, die vor Tausenden von Leuten predigte, sondern es der Anfang seines öffentlichen Wirkens war. Und am Ende dieses Textes steht ja dann auch, dass das erste Wunder überhaupt war, das er getan hat. Was man davon hält, dass er offensichtlich Wunder getan hat, ist nochmal eine andere Frage. Aber er hat es hier zum ersten Mal getan. Und auf der Party passiert dann der Party-Super-GAU. Bier ist alle, beziehungsweise bei denen hier der Wein. Auf den typischen Studenten-WG-Partys, die ich so kenne, ist es in der Regel so, dass jeder Gast, der kommt, einfach ein bisschen was mitbringt. Und wenn die Gastgeber sehr großzügig sind, dann stellen sie vielleicht mal noch einen Kasten oder zwei Kästen Bier. Und wenn es dann am Ende irgendwie nicht für alle reicht oder um 12 schon nichts mehr da ist, dann zieht entweder noch mal jemand los zur Tanke oder man findet sich halt mit der Trockenheit ab. Aber hier auf der Hochzeit damals, da war das was anderes. Der Bräutigam war dafür verantwortlich, dass genug von allem da war. Und er brachte damit zum Ausdruck, dass er seine Braut und natürlich auch die Gäste versorgen kann. Wenn jetzt plötzlich der Wein alle ist, dann bedeutet es, dass er das offensichtlich nicht kann, versorgen. Klingt vielleicht ein bisschen altmodisch, dass er sich da allein drum kümmern muss, war aber für den Bräutigam in Kana tatsächlich eine ziemliche Katastrophe. Hunderte Hochzeitsgäste werden merken, dass er nicht gescheit planen kann. Oder noch viel schlimmer, dass er nicht genug Geld hat, um genügend Wein zu besorgen. Das Ganze war ein Problem. Und für ihn kein kleines. Soweit die Ausgangslage in den ersten paar Versen. Denn jetzt tritt plötzlich Maria auf den Plan. Die Mama von Jesus. Die das, irgendwie auch typisch Mama, irgendwie mitbekommen hat, dass der Wein alle ist. Und sich an ihren Sohn wendet und ihn darauf hinweist, dass eben genau das so ist, dass der Wein alle ist. So als ob er daran irgendwas ändern könnte. Warum macht sie das? Also, warum gibt sie ihrem Sohn diese Info? Und ich würde da gerne Behauptung aufstellen, nämlich, dass sie in dem Moment nicht davon ausgegangen ist, dass Jesus gleich ein Wunder tun wird. Denn bisher ist er ja, so steht es ja selbst im Text, denn bisher ist er ja nicht so in Erscheinung getreten. Er hatte bisher noch keine Wunder getan. Und Maria wusste zwar, dass ihr Sohn irgendwie besonders ist, so Stichwort Jungfrauengeburt und all diese Ankündigungen, die da gemacht wurden. Aber ich glaube nicht, dass sie an das gedacht hat, was nachher in der Geschichte passieren wird. Ich weiß, dass es so ein kleines bisschen spekulativ ist, aber ich denke vielmehr, dass sie in dem Moment in ihrem Sohn, naja, einfach ihren Sohn gesehen hat. Wenn Maria zu Jesus geht und ihn darauf hinweist, dass der Wein alle ist, dann tut sie das als Mama, die vermutlich von ihrem Ältesten erwartet, dass er daran irgendwas ändern kann. Jesus war es höchstwahrscheinlich gewohnt, zu Hause mitzuhelfen. Er war der älteste Sohn, das hat schon gesagt. Er hatte jüngere Geschwister, das steht in anderen Bibeltexten. Und er war Handwerker. Sein irdischer Vater Josef war Zimmermann. Und es heißt in einem Text auch, dass Jesus selbst auch als Zimmermann wahrgenommen wurde. Also hatte er den gleichen Beruf wie sein Vater. Vielleicht war er so ein typischer Anpacker, so ein Problemlöser, an den man sich wendet, wenn ganz praktisch irgendwas nicht klappt. Vielleicht nur ganz kurz am Rande, so als kleine Klammer. Der Typ hier auf dem Fest, Jesus, sah nicht aus wie ein schmächtiger Westeuropäer. Nicht, dass alle Westeuropäer schmächtig wären, aber so wird er über Jahrhunderte hinweg dargestellt, auf Gemälden und irgendwie teilweise auch in Filmen, sondern er war ein Mann aus dem Nahen Osten, der beim Armdrücken höchstwahrscheinlich die meisten von uns platt gemacht hätte. Und das nicht, weil in ihm Gottes Kraft war, sondern weil er es gewohnt war anzupacken. Klammer zu. Und Maria sieht in Jesus ihren Sohn, den Macher. Vielleicht sogar den Familienversorger. Jesus war hier ungefähr 30 Jahre alt und es ist nicht ganz klar, ob sein Papa Josef noch arbeiten konnte in der Zeit. Er war ja dann nochmal 20, 25 Jahre älter. Und sie geht zu ihm und sagt, Jesus, hier, der Wein ist alle. Kannst du dich bitte drum kümmern? Naja, und anhand von Jesu wirklich komischer Antwort merkt man relativ schnell, dass er entweder irgendwas ganz, ganz falsch verstanden hat oder seine Mama nicht leiden kann oder, naja, oder was? Irgendwie ist seine Reaktion doch komisch. Die beiden reden komplett aneinander vorbei. Sie sagt zu ihm, der Wein ist alle. Und er, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und sie aber auch wieder völlig unbeeindruckt, tut, was immer er euch befiehlt. Da passt doch ein Satz komplett nicht zum anderen. Das ist gescheiterte Kommunikation. Und wenn man anhand dieses Textes Schlüsse ziehen kann, wie Jesus ist, dann könnte man hier zu dem Ergebnis kommen, dass er ein frecher Sohn ist, der seine Mama nicht ehrt, sondern sie öffentlich bloßstellt, indem er sie komplett abweist und ihr sagt, dass er mit ihr nichts zu tun haben will. Und nächste Woche in dem Text geht es dann übrigens darum, wie Jesus aufbrausend und gewalttätig ist und massivste Sachbeschädigung im heiligsten Gebäude der Juden betreibt. Wenn das der Retter der Welt ist, ja, dann Glückwunsch. Aber ganz so einfach ist die Sache nicht. Jesus wird als der eine bezeichnet, der einzige sogar, der niemals ein Unrecht begangen hat, sondern in allem und zu jeder Zeit völlig den Willen Gottes ausgeführt hat. Auch hier im Text. Auch im Text von nächster Woche. Und er hat seine Mutter auch nicht falsch verstanden und hegt auch keine Antipathie gegenüber ihr, sondern im Gegenteil. Diese komische und ja zugegeben harte Antwort von Jesus muss also noch einen doppelten Boden haben, also eine tiefere Bedeutung. Was habe ich mit dir zu tun, Frau? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und der Knackpunkt liegt darin, wen Maria in Jesus sieht und wer er wirklich ist. Was die Menschen bis hierhin von Jesus kannten, waren so vermutlich die typischen biografischen Sachen, die ich ja teilweise auch schon genannt habe. Also Sohn von Maria und Josef, Papa ist Zimmermann, er selbst kann auch mit anpacken, hat ein paar Schüler, die er lehrt, jüngere Geschwister, so Sachen halt. Das dürfte das sein, was die Leute über Jesus wussten, wenn sie ihn denn überhaupt kannten. Platt gesagt kannten sie Jesus, den Mensch aus Nazareth. Und natürlich hatte Maria da einen gewissen Vorsprung als Mama. Sie kannte Jesus von klein auf, war bei seinen ersten Schritten dabei, kannte seine ersten Worte, hat ihn gefüttert, erzogen. Aber auch sie kannte vermutlich in erster Linie Jesus, ihren Sohn, den Menschen. Und Jesus war nicht gegen seine irdische Familie, aber er muss hier an der Stelle Maria was ganz, ganz Wichtiges deutlich machen. Nämlich, dass er nicht nur zu 100% Mensch ist, sondern auch zu 100% Gott, göttlich. Jesus geht es hier darum, dass Maria versteht, dass er nicht nur ihr Sohn ist, sondern auch Gott. Deswegen diese verbale Abgrenzung, was er übrigens an anderen Stellen immer mal wieder wiederholt auf eine andere Art. Bei Jesus gilt die falsch klingende Gleichung 100 plus 100 gleich 100. Er ist zu 100% Mensch und zu 100% Gott. Er ist Marias Sohn, aber auch Gottes Sohn. In der Theologie nennt man das die zwei Naturen Jesu. Was bedeutet, dass er komplett Mensch war, aber genauso auch Gott. Und zwar untrennbar. Man kann nicht einfach sagen, hier ist er Mensch, hier ist er Gott, sondern er ist beides. Er hatte Hunger und hat gegessen, aber gleichzeitig sagt er auch über sich selbst, dass er das Brot des Lebens ist. Er hat gefeiert, hat Wein getrunken und gleichzeitig hat er gesagt, dass der Wein wie sein Blut ist, das vergossen wird. Dazu komme ich auch gleich noch. Er hat gelitten, hatte Schmerzen und ist gleichzeitig gern und bereitwillig für die Menschen gestorben. Er hat geweint und hat gleichzeitig versprochen, alle Tränen abzuwischen. Er ist ganz Mensch und ganz Gott. Beides zu 100%. Und da gilt für Maria das Gleiche wie für alle anderen auch. Sie muss Jesus als den kennenlernen, der er ist. Mensch und Gott, ihr Sohn, aber gleichzeitig auch ihr Retter. Auch Maria brauchte Vergebung ihrer Schuld. Sie hatte vielleicht einen Startvorteil dadurch, dass sie Jesus wirklich gut kannte. Aber womöglich auch der Nachteil, dass sie in ihm vor allem ihren Sohn sah und noch richtig lernen musste, dass er gleichzeitig auch ihr Retter ist. Und das muss jeder von uns genauso lernen. Es führt kein Weg daran vorbei, Jesus selbst als den eigenen Retter kennenzulernen. Der womögliche Glaube deiner Eltern, falls sie glauben, bringt dir nichts. Es kann ein riesiger Segen sein, in einer Familie aufzuwachsen, die an Jesus glaubt. Und trotzdem muss irgendwann der Moment kommen, wo man selbst anfängt zu glauben, sonst bringt einem auch der Startvorteil nichts. Dass du eigentlich ein guter Mensch bist, bringt nicht so richtig was. Deine guten Taten auch nicht. Dass du dich bemühst, das Richtige zu tun oder halt zumindest ja, halt nicht so schlecht bist wie der und der, bringt nichts. Sondern allein die Tatsache, ob du in Jesus den von Gott gesandten Retter siehst und ihn als den anerkennst, der deine Schuld vergibt. Das bringt Rettung. All das andere können dann sehr, sehr gute Folgen davon sein. Aber es bewirkt nicht schon an sich Rettung. Die gibt's nur im Vertrauen auf Jesus. Und das musste selbst Maria lernen. Und weil Jesus das wusste, gibt er hier ihr diese echt komische Antwort und weist sie gefühlt so hart zurück. Damit und mit dem, was er gleich tut, zeigt er ganz deutlich, ich bin Mensch und Gott. Und viele Leute sahen oder vielleicht auch nach wie vor sehen in Jesus in erster Linie den Menschen, aber übersehen, dass er auch Gott ist oder haben Probleme damit. Sie sehen eine Person, die tolle Sachen sagt und macht, aber stoßen sich an ganz vielen, was er auch tut und auch sagt, weil sie mit diesem göttlichen Anspruch nichts anfangen können. Und das ist irgendwie auch logisch, weil sein Menschsein gefühlt das ist, was, naja, halt einfacher zu verstehen ist. Dass Jesus gelebt hat, ist wissenschaftlich bewiesen. Dass er tolle Dinge gemacht hat und gesagt hat, kann man nachlesen. Dass er ein gutes Vorbild ist, ist irgendwie ja auch klar. Die Ethik, auch nicht schlecht. Bergpredigt und so, linke Wange, rechte Wange, die 10 Gebote, ne, wobei die sind ja nicht von ihm. Den Nächsten lieben wie sich selbst, der toller Mensch. Und dass er mit seinen Freunden auf einer Feier war, da findet man sich ja irgendwie auch drin wieder. Vielleicht sogar, dass er komisch reagiert, wenn seine Mama ihn auf dieser Party anspricht. Aber das ist nicht alles. In all dem ist Jesu Anspruch genauso, ich bin Gottes Sohn, Gott selbst. Und nur dann, wenn man auch das akzeptiert oder annimmt oder glaubt, kann man verstehen, warum Jesus manchmal gefühlt so komische Dinge tut oder Sachen sagt. Wenn ich Jesu göttlichen Anspruch nicht wahrnehme oder ihn sogar bewusst ablehne, dann macht das, was er tut und sagt, keinen Sinn. Das eine ergibt nur Sinn mit dem anderen. Und damit hatten die Leute damals genauso Probleme. Das ist jetzt nichts, was irgendwie in den letzten Jahren aufgekommen ist, sondern auch zu Jesu Zeit, vor 2000 Jahren, sahen viele nur den Menschen, der dann aber irgendwie komisch war und anstößig und ungreifbar und ganz oft unbegreifbar. Das klang dann zum Beispiel so, es steht in Matthäus 13, in einer anderen Biografie über Jesus, da wundern sich die Leute, wie Jesus Wunder tun kann. Weil er ist doch der Sohn von Maria und Josef, also hier der aus Nazareth, der. Wie kann das sein? Und sie verstehen genau das nämlich nicht, dass er nicht nur Mensch, sondern auch Gott ist. Oder die religiöse Elite, sie schimpft über ihn und nennt ihn einen Säufer, der mit dem Abschaum der Gesellschaft rumhängt. Und sie kapieren nicht, dass Jesus gekommen ist, um genau den Leuten zu zeigen, dass Gott ihnen vergibt und sie annimmt und für sie da sein will. Oder es folgen ihm Tausende nach, aber verziehen sich auch genauso schnell wieder, wenn er was Anstößiges sagt. Weil sie sich wundern, wie ein Mensch sowas sagen kann und sie nicht akzeptieren, dass er Gott ist und das Recht hat, seinen Finger in die Wunden der Gesellschaft zu legen. Man kann und darf Jesu Menschsein nicht von seinem Gottsein lösen. Das eine gibt es nur mit dem anderen. 100 plus 100 gleich 100. Jesus ist hier auf dieser Hochzeit nicht nur ein Gast wie jeder andere, sondern er ist gleichzeitig Gottes Sohn. Der das mit, ja, zugegeben ein bisschen komischen Worten, erst seiner Mama verdeutlicht und dann kurz darauf durch Taten beweist, dass das wirklich so ist. Aber ich will mal erst noch kurz zu diesem zweiten Teil seiner Erwiderung an Maria eingehen. Also dieses, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Es war schon mal in ein paar Predigten Thema. Er denkt dabei an seinen Tod. Bei uns, wenn wir diesen Satz verwenden, meine Zeit ist gekommen oder meine Zeit ist nicht gekommen, dann kann es ja irgendwie für alles Mögliche stehen. Also jemand, der seinen großen Durchbruch noch nicht geschafft hat, sagt vielleicht, ja, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Oder ich bin der Meinung, die Zeit für Adiletten und Tennissocken ist wieder gekommen. Jesus denkt bei dem Satz immer an seinen Tod. Es ist sogar einer der häufigsten Sätze in Johannes' Biografie über Jesus, also dem Johannesevangelium. Da heißt es immer und immer wieder, meine Zeit ist noch nicht gekommen, meine Zeit ist noch nicht gekommen, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und dann irgendwann plötzlich, meine Zeit ist gekommen. Und Jesus denkt dabei an den Moment, wo er am Kreuz für die Schuld aller Menschen sterben wird. Das ist seine Zeit. Wie krass. So weit, so gut für uns zumindest. Aber wie kommt er hier in dem Moment darauf? Weil offensichtlich geht es ja nur um Wein. Und An seiner Antwort zeigt sich, wie er zu jeder Zeit das große Bild im Blick hat und sich seines Auftrags sehr, sehr, sehr bewusst ist. Es gibt die Szene kurz vor seinem Tod, wo er eigentlich so wie auf der Hochzeit in Kana mit seinen Freunden zusammen feiert. Und während des Festes sagt er plötzlich, das kann ich eigentlich auch kurz mal nehmen, während des Festes sagt er plötzlich, dieser Wein ist mein Blut, das für euch vergossen wird, für eure Schuld, damit ihr zu mir gehören könnt. Er nimmt also den Wein als Bild für seinen eigenen Tod. Und wenn Maria jetzt hier auf dieser Hochzeit in Kana plötzlich sagt, hey Jesus, der Wein ist alle, dann macht sie Jesus in dem Moment auf einmal zum traurigsten Partygast. Ohne es gut quasi vergossen wird, bis zum letzten Tropfen. So wie auf der Hochzeit der Wein ausgeht, so wird Jesu Blut fließen, auch wenn das irgendwie ein sehr, sehr hartes Bild ist. Maria kapierte das vermutlich noch nicht so richtig, aber Jesus, weil er genau wusste, was mit ihm einige Jahre später passieren wird, wird in dem Moment daran gedacht haben, wie er dann ein letztes Mal mit seinen Freunden zusammensitzt und ihnen erklären wird, dass dieser Wein ein Symbol dafür ist, dass er selbst sein Leben hergibt, damit Menschen Gottes Gnade erleben können. Seine Mama konfrontiert ihn ungewollt mit seinem Tod. Aber in diesem Moment auf der Hochzeit ist es noch nicht so weit. Seine Zeit ist noch nicht gekommen. Heute wird er noch nicht sterben. Und deswegen antwortet er das, was er antwortet. Heute ist noch nicht die Zeit, um traurig zu sein. Und wenn man die Sachen vor Augen hat, dann merkt man hoffentlich, dass Jesu Antwort an seine Mama ja ungewöhnlich ist, auf jeden Fall, aber irgendwie auch Sinn ergibt. Zumindest dann, wenn man bedenkt, dass Jesus sowohl Mensch war als auch Gott und sich seines Auftrags in all dem sehr bewusst war. Und irgendwie scheint Maria trotz dieser komischen Antwort oder vielleicht auch gerade deswegen auf Jesus zu vertrauen und sagt den Dienern, tut, was immer er euch befiehlt. Manche Leute mögen Appelle. Falls du dazugehörst, habe ich hier einen für dich, der ganz schön anspruchsvoll ist. Tu, was immer Jesus dir befiehlt. Denn er weiß ganz genau, was gut für dich ist. Für dich, der du ihm schon vertraust, genauso wie für dich, der du ihm womöglich noch nicht vertraust. Er kennt dich und weiß, was gut für dich ist. Und die Grundlage für diesen Appell ist das, was er für uns getan hat. Bevor es um unser Tun geht, geht es immer um das, was Jesus für uns getan hat, durch seinen Tod am Kreuz. Und hier im Text macht Jesus ganz deutlich, dass es noch nicht an der Zeit ist zu sterben für ihn. Denn er kümmert sich dann doch um das Weinproblem. Und zeigt damit durch seine Taten, was er gerade eben mit Worten gesagt hat. Er zeigt jetzt seine Macht. Und auch das stimmt bei ihm völlig überein. Wort und Tat. Woran man als Mensch irgendwie oft scheitert, seine Worte wirklich auch in die Tat umzusetzen oder vielleicht auch seine Überzeugungen wirklich auch so zu leben, das geht bei Jesus völlig überein. Da ist eine völlige Einheit. Er ist der eine, der daran nicht gescheitert ist. Und er verwandelt hier Wasser in Wein und zeigt, dass er Mensch und Gott ist. Und wenn du das vielleicht nicht glauben kannst, dass Jesus sowas tut, so ein Wunder tut, dann liegt es womöglich daran, dass du nicht glauben kannst, dass er Mensch und Gott ist. Das, woran sich schon so viele gestoßen haben. Und in dem Moment rettet er die Party und macht zum ersten Mal so richtig deutlich, wozu er alles in der Lage ist. Aber er rettet nicht einfach nur die Party, sondern er will mit diesem Wunder auch noch mehr ausdrücken. Er sorgt für Wein im Überfluss. Ich weiß nicht, wie viele Gäste auf der Hochzeit waren, das steht da ja nicht. Aber da steht, wie viel Wein es ungefähr war, nämlich ungefähr 600 Liter. Also für mich klingt das sehr, sehr viel. Ein Merkmal eines guten Bräutigams war es, seine Gäste und die Braut gut zu versorgen, hatte ich ja erwähnt. Und Jesus macht hier ganz, ganz deutlich mit diesem Weinwunder, ich versorge euch. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, er ist der perfekte Bräutigam, der seine Leute versorgt. Und lustigerweise könnte man nicht nur so weit gehen und es sagen, sondern er wird in der Bibel als genau der bezeichnet. Und geht sogar noch weiter, er nennt sich sogar selbst so. Bräutigam. Und das, obwohl er Single war. einigen dürfte das womöglich bekannt sein. In der Bibel wird die Kirche, also die Gesamtheit der Leute, die an Jesus glauben, teilweise als Braut bezeichnet. Und Jesus ist der Bräutigam dieser Braut, der Kirche. Die beiden gehören zusammen. Wie ein Brautpaar fest zusammengehört. Eins ist, so gehört Jesus und seine Kirche fest zusammen. Sie sind eins. Eine Kirche, die Jesus nicht zum Zentrum hat. Oder vielleicht noch krasser, eine Kirche, in der Jesus keine Rolle spielt, kann per Definition nicht existieren. Es ist nicht möglich. So wie eine Braut ohne Bräutigam keine Braut ist. Sondern dann halt einfach, also eine Frau. Aber eine Braut ohne Bräutigam ist keine Braut. Und so ist eine Kirche ohne Jesus keine Kirche. Und Jesus zeigt hier, ich bin der Bräutigam. Und ich kümmere mich perfekt um meine Braut, die Kirche. Ich versorge sie im Überfluss. Und er zeigt es hier mit diesem Wunder. Unter dem einen Aspekt, nämlich, dass er Wasser in Wein verwandelt. Und ja, dabei erstmal ganz profan die Party rettet. Auch dafür ist er sich nicht zu schade. Er sorgt dafür, dass die Party weitergeht. Wie bei einer WG-Party, wo dann plötzlich doch noch einer mit einem Kasten Bier vorbeikommt. Und man sich dann umso mehr freut und die Party weitergeht. Und es würde auch hier in Kana so gewesen sein. Vor allem jetzt, so steht es ja im Text, wo der gute Wein ausgeschenkt wird. Aber darüber hinaus zeigt Jesus auch, ich nenne es mal auf einer geistlichen Ebene, dass er als Bräutigam für seine Braut da ist. Für die, die ihm nachfolgen. Er versorgt seine Kirche. Wie gesagt, das Bild von Braut und Bräutigam wird immer mal wieder in der Bibel aufgegriffen. Und dadurch wird es so Stück für Stück immer reichhaltiger. An einer anderen Stelle werden Jesus und seine Freunde gefragt, warum sie nicht fasten würden. Fasten ist quasi eine geistliche Übung, in der man für eine gewisse Zeit auf Nahrung verzichtet und diese Zeit fürs Gebet nutzt. Und sie werden gefragt, warum sie das nicht machen. Und Jesus antwortet im vollen Bewusstsein darüber, wer er ist, warum sollten die Hochzeitsgäste feiern, solange der Bräutigam da ist? In dem Wissen, dass er dieser Bräutigam ist, sagt er also, Freunde, solange ich hier bin, wird gefeiert. Wenn Jesus da ist, ist Feiern angesagt. Und direkt danach sagt er, irgendwann wird der Bräutigam weg sein. AKA, irgendwann wird Jesus am Kreuz sterben, auferstehen und wieder zurück zu Gott gehen in den Himmel. Und was er da macht, das sagt er auch. Nämlich unter anderem seine Hochzeit vorbereiten. Und das ist der Tag, wenn alle, die hier auf der Erde zu ihm gehören, bei ihm sein werden. Dieser Tag wird in der Bibel als Hochzeitsfest bezeichnet. Denn ab da wird Jesu Braut, die Kirche, für immer mit ihrem Bräutigam vereint sein. Bei Jesus sein. Das ist vielleicht ein bisschen komisch klingender Vergleich. Halt sehr romantisch, vielleicht ein bisschen kitschig, aber halt irgendwie genau dadurch auch sehr, sehr schön. Weil er zeigt, wie sehr Jesus die liebt, die zu ihm gehören. Nämlich so, wie ein Bräutigam seine Braut liebt. Und wenn ich mich dann nicht verrechnet habe, ist Jesus jetzt also seit knapp 2000 Jahren seine Hochzeit am Vorbereiten. Er, der innerhalb von einer Sekunde oder einem Bruchteil einer Sekunde 600 Liter Wasser in 600 Liter Wein verwandelt hat, ist seit knapp 2000 Jahren seine Hochzeit am Vorbereiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Entweder hat er große Planungsschwierigkeiten oder er bereitet das abgefahrenste und beste Fest vor, das es jemals gegeben hat. Und vielleicht wartet er einfach noch mit dem Start der Party, damit da noch mehr Leute dran teilnehmen können. Und ich weiß nicht, wie es euch jetzt damit geht, aber ich will da unbedingt dabei sein. Und seine Einladung steht. Er lädt einfach alle zu seiner Hochzeit ein und wir müssen diese Einladung nur annehmen. Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Das musste Maria verstehen und das müssen wir genauso verstehen. Und hier in Kana bei dieser Hochzeit beweist er es dadurch, dass er Wasser in Wein verwandelt und damit zeigt, dass er der Bräutigam ist, der seine Braut, die Kirche, perfekt versorgen kann. Und ich habe jetzt zum Schluss eine Frage und ein Beispiel. Was heißt das für dich, dass Jesus dieser Bräutigam ist? und er für deine Schuld gestorben ist, wodurch du Teil seiner Braut, der Kirche, werden kannst. Was heißt das für dich? Hier in Potsdam, in deinem Alltag im Jahr 2020, während Corona, als Glaubender oder als vielleicht noch Zweifelnder oder als Suchender? Was bedeutet das? Und ich will da ein Beispiel von mir nennen. Es ist irgendwie ein bisschen ein negatives Beispiel, was das für mich heißt. Und dann habt ihr während des Instrumentalstücks, was die Band gleich spielt, Zeit, darüber nachzudenken, was für dich persönlich aus all dem folgt. Und zwar ist es so, dass ich seit über einem Jahr mittlerweile an meiner Masterarbeit schreibe. Und ich komme da schleppend bis gar nicht voran. Und mehr schleicht sich der Gedanke ein, ey, was eigentlich, wenn ich das Ding nicht fertig kriege? Was mache ich dann eigentlich? Ich muss das schaffen. Das ist Voraussetzung dafür, dass ich, ja, für was auch immer, für was eigentlich? Auch wenn es natürlich gut ist, wenn ich das Ding endlich mal fertig kriege, zweifle ich in dem Moment daran, dass Jesus als der perfekte Bräutigam perfekt versorgen kann. Auch mich. Auch in dem, was ich in meinem Alltag brauche, in dem, was ich in meinem Glauben brauche. Irgendwie ist es ein Zweifel an ihm. Für ihn ist es doch kein Problem, was mit mir anzufangen, selbst wenn ich die Masterarbeit verhauen würde. Da wünsche ich mir, ihm mehr zu vertrauen. Wo hast du so Themen? Oder auch positiv, ich habe ja gesagt, das wäre jetzt irgendwie eher ein negatives Beispiel, auch sehr positiv. Wo hast du erlebt, wie er dieser perfekte Bräutigam ist, wie er versorgt, wie er wirklich vertrauenswürdig ist, wie das, was er getan hat, für uns zu sterben, wie das deinen Alltag verändert? Wo hast du das erlebt? Amen.